Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de.
Der Palmsonntag heute heißt ja so, weil die Jerusalemer Bevölkerung begeistert Palmzweige auf den Weg warf, als Jesus zum letzten Mal die jüdische Hauptstadt besuchte. Außer Jesus ahnte wohl niemand, dass damit die letzten 5 Tage seines irdischen Lebens angebrochen waren, in denen sich die Ereignisse bis zum Kreuz überschlagen sollten. Von Jahr zu Jahr war Jesus mehr in aller Munde gewesen. Immer mehr Berichte von seinen Wundern und Heilungen machten die Runde. Nahezu jeder Jude kannte inzwischen Personen, die ihn für den künftigen König von Israel hielten oder das für möglich hielten. Herodes hin oder her. Man wusste, dass auch die religiöse Oberschicht ihn jagte und festnehmen wollte. Von den römischen Besatzern ganz zu schweigen, die ihn für einen gefährlichen Aufrührer und Unruhestifter hielten. Es waren von unterschiedlichen Seiten Anschläge auf Jesus und seine Jünger zu befürchten. Aber die Jubelstimmung im Volk über Jesus war so groß, dass solche Anschläge einen Volksaufstand hätten loslösen können. Und davor fürchteten sich die römischen Besatzer und alle anderen am meisten. Deswegen waren sie beim Einzug Jesu in Jerusalem noch relativ ruhig. Es wurde dennoch kritisch, als Jesus einzog. Denn während Jesus in den Jahren davor eher heimlich zum großen Passafest in die Hauptstadt gekommen war, tat er es bei diesem seinem letzten Besuch ganz öffentlich. Das Passafest war eins der großen jüdischen Wallfahrtsfeste und dauerte immer eine knappe Woche. Die war gerade angebrochen, als Jesus nach Jerusalem reinkam. Das Passa, so wissen die meisten von uns, erinnert an den Auszug der gefangenen Israeliten aus Ägypten unter Moses, der knapp 1500 Jahre vorher stattgefunden hatte und schließlich zur Einwanderung ins sogenannte Heilige Land führte, wo dann die Nation Israel entstand. Unzählige Gläubige pilgerten zu diesem Anlass nach Jerusalem. Die Bevölkerung der Stadt verzehnfachte sich in dieser Woche. Jedes Haus hatte die Pflicht, Pilger bei sich aufzunehmen, die dann in den Häusern mitlebten oder auf den Dächern oder in den Gärten ihre Zelte aufschlugen. Aber selbst das reichte beim Weitem nicht, um die vermutlich bis zu 400.000 Pilger zu beherbergen, die immer am Passa auftauchten. Deshalb wurde einmalig zu diesem Fest immer die umliegenden Orte nach Jerusalem eingemeindet, um das offizielle Stadtgebiet zu vergrößern. Denn das Passa musste nach jüdischem Brauch innerhalb der Stadtgrenzen gefeiert werden. Bei all dem Tumult ist es kein Wunder, dass man im römischen Regierungspalast sehr viel Respekt vor diesem Fest mit seinen Menschenmassen hatte. Und Sorge, irgendein politischer Funke könnte sich Bahn brechen, was ja auch immer wieder zu diesen Anlässen passierte. Deshalb wurde die Soldatenpräsenz dramatisch erhöht, gerade zu diesem Fest. Und dann war da noch die religiöse Führungsriege, die sich im Hohen Rat versammelte. Die Mitglieder dieses Gremiums waren auf Romtreue getrimmt, obwohl sie Juden waren. Sonst hätten sie ihre Posten, ihren Wohlstand und vielleicht auch ihr Leben verloren. Daher waren auch sie, die religiösen Führer, gerade beim Passafest pingelig darauf bedacht, dass alles in friedlichen Bahnen verlief. Dieses Fest war wohl ihr größtes und anstrengendes Jahresprojekt. Immer wieder hing ihre Zukunft davon ab, ob es in den Augen der Besatzer, in den Augen der Römer unspektakulär und gewaltfrei verlief. In dem prachtvollen Jerusalemer Tempel wurden in der Passawoche mehrere hunderttausend Opfertiere geschlachtet. Mehrere hunderttausend. Denn jede Pilgerfamilie hatte die Pflicht, mindestens ein Passalamm zuzubereiten und gemeinsam zu essen. Man hatte extra Blutrinnen angelegt, die vom Tempelberg durch die Stadt nach draußen führten, weil das rund um die Uhr Schächten sonst nicht hätte geleistet werden können. Zu diesem Fest stand man sich sozusagen gegenseitig immer auf den Füßen. bei den Gottesdiensten, in den Straßen, in den Häusern, beim Feiern, beim Essen und sogar beim Schlafen hatten viele wahrscheinlich das Gefühl, das entweder gestapelt, ja, oder im Wechsel miteinander tun zu müssen. Und so etwas, das wissen wir ja, heizt die Stimmung auf jeden Fall auf. Sowohl die festliche Stimmung, als auch die Bereitschaft, aggressiv zu sein. Also die Befürchtung der Besatzer, der Römer, dass da was passieren konnte, war durchaus immer wieder berechtigt. Die Bibel erzählt, dass beim Einzug Jesu in Jerusalem die ganze Stadt erbebte. Das war kein Erdbeben, sondern das kam daher, dass so gut wie jeder im Bilde war, wer da jetzt kam. Mitten in eine sehr aufgeladene Atmosphäre kam Jesus hinein. Und darum tat er das auch nicht irgendwie, sondern er tat es bewusst defensiv, bewusst zurückhaltend. Er wollte keine Stimmungen ausnutzen, nichts anheizen, nichts provozieren. Deshalb ritt er vor seinen Jüngern her auf diesem jungen Esel über die Stadtgrenze. Wir haben eben schon ansatzweise gehört, warum. Und wir wissen ja auch, dass dieses Zeichen gewirkt hat. Denn längst schon war Massengeschrei, um ihn herzuhören. In Matthäus 21 wird berichtet, ab Vers 8, aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Sohn Davids ist für die Juden ein Königstitel. Denn David war der erste wirklich große König in ihrer Geschichte. Der da kommt im Namen des Herrn bedeutet der von Gott eingesetzte, von ihm gewollte König. Kleidung und Palmzweige vor ihm auf den Weg werfen war eine deutliche Verbeugung, eine Geste, die sonst nur bei Krönungszeremonien zum Einsatz kam. Sie bedeutet, wir wollen uns dir beugen und dir folgen. Also alles das, was hier passiert, hat schon Gesichtspunkte einer Krönung. Und deswegen wählte Jesus wohl ganz bewusst diesen Esel, der übrigens auch ein königliches Zeichen war. Obwohl das in unseren Augen ein bisschen komisch klingt, weil der Esel ist ja nun wirklich kein sehr herrschaftliches Tier. Aber genau das ist es auch, was man mit diesem Esel damals unter Umständen sagen wollte. Also einerseits reitet Jesus auf einem Esel in die Stadt oder ritt in die Stadt und bestätigte damit unausgesprochen auch seinen königlichen Anspruch. Aber vor allen Dingen machte er dadurch seinen unbedingten Friedenswillen deutlich. Denn wenn ein König bei seiner Thronbesteigung damals auf einem Esel einzog, dann bedeutete das immer kein Krieg, nicht mit mir. Ritt er auf einem Pferd ein, dann war das umgekehrt. Dann hieß das, ich werde kämpfen, stellt euch auf Kriege ein. Das Reittier war also sowas wie eine Regierungserklärung. Dieses deutliche Zeichen hat vermutlich einen möglichen Volksaufstand im Keim erstickt, der von dieser illegalen Krönungszeremonie hätte ausgehen können. Alle Leute wussten auf einmal, kein Sturm auf die Bastille, kein Herausholen von Stöcken oder heimlichen Schwertern gegen die verhassten Römer. Und wahrscheinlich waren ab da schon unter den vielen schreienden Menschen viele, die von Jesus enttäuscht waren. Jesus zieht ein in die Höhle des Löwen. Aber nicht um zu kämpfen? Warum so? Das erklärt jetzt unser eigentlicher Predigttext. Etwas später trat Jesus im Tempel auf und sagte den religiösen Führern und allen Leuten, dass nicht er Krieg führen würde, sondern dass sie Krieg gegen ihn führen würden. In diesem Zusammenhang prophezeite er sogar seinen eigenen bevorstehenden Tod. Wie so oft tat er das mit Hilfe eines Gleichnisses, von dem allerdings sofort alle wussten, was es bedeutet. Das Gleichnis vom Weinberg und seinen Pächtern. In der Bibel sind damit immer das Volk Gottes und seine Vertreter gemeint. Hören wir uns an, wie Jesus es erzählt hat, kurz nach seinem Einzug in Jerusalem, und stehen dazu auf. Markus 12, 1-12. Nun begann Jesus in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter packten den Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen, dem ging es nicht besser. Sie schlugen ihm den Kopf blutig und trieben ihren Spott mit ihm. Danach schickte er einen dritten, den töteten sie. So ging es noch mit vielen anderen. Die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte, es ist mein Sohn, sie werden Achtung vor ihm haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinberges tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Habt ihr nie jenes Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden? Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Daraufhin hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber weil sie vor dem Volk Angst hatten, ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Herr, mit diesem Gleichnis hast du dich selbst erklärt. Nicht nur deinen Zeitgenossen, sondern auch uns. Hilf uns verstehen. Amen. Das Gleichnis fängt ganz unspektakulär, sagen wir mal normal an. Da sagt Jesus, ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob eine Grube zum Keltern des Weines aus und baute einen Wachturm, dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Das waren alles Dinge, die die Juden damals kannten. Weinanbau war damals eine Art Volkssport für fast jeden. Viele in Israel hatten Weinstöcke hinter ihrem Haus oder sie hatten so eine Art Schrebergärten an den vielen Sommerhängen oder Sonnenhängen des Landes, die sie dann auch gepachtet hatten. Also insofern war das etwas völlig Normales und die Leute hätten sagen können, langweilig. Aber die Leute wussten parallel dazu, dass dieses Gleichnis nicht irgendein Gleichnis ist, sondern in der Bibel immer wieder gebraucht wird, um das Volk Gottes und seine Stellvertreter zu beschreiben. Deswegen fanden sie es dann doch spannend, dass Jesus ausgerechnet mit diesem Gleichnis zu predigen begann. Schon der große Prophet Jesaja hatte das 600 Jahre vorher genutzt, um sein Volk zu kritisieren, dieses Gleichnis. Sein Weinberglied in Jesaja 5 ist eines der bekanntesten Jesaja-Stellen für jeden Juden und es schließt mit folgenden Worten, Jesaja 5, Vers 7. Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten. Sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Obwohl das, wie man bei dem Ende jetzt schon hört, ein sehr kritisches Lied von Jesaja war und blieb, lernten alle Juden schon in der Schule diese Worte auswendig. Eigentlich, damit sie aus ihrer Geschichte lernen und es besser machen sollten. Jeder Winzer wusste darüber hinaus, wie schwierig es war, dem Boden dort eine gute Ernte abzutrotzen, weil der meist sehr felsig war. Es war viel Mühe nötig, damit es sich überhaupt lohnte. Und so steckt auch Gottes ganze Fürsorge und Liebe in diesem Bild. Man kann nicht einfach so Wein herstellen. Das erfordert ungeheuer viel Mühe und die macht sich Gott mit uns. Aber auch Gottes ganze Enttäuschung über sein Volk, wenn der Weinberg trotz aller Mühe nur Dornen und Disteln hervorbringt, wird natürlich in diesem Gleichnis deutlich. Wir als Christen sind in genau diesen Weinstock eingepfropft, sagt die Bibel. Also auch uns tut es gut, mit offenen Ohren zu hören, was Jesus hier sagt. Mit diesem Gleichnis bringt Jesus alle Kritik Gottes an seinen Kindern zum Ausdruck und treibt sie nochmal auf die Spitze. Er sagt ja weiter, dass zur gegebenen Zeit dann der Verpächter Diener zu den Pächtern geschickt hat, um den völlig selbstverständlichen Ertrag an dem Wein sich geben zu lassen. Aber die Pächter packten diese Diener, verprügelten sie, jagten sie mit leeren Händen fort oder sie schlugen ihnen den Kopf blutig und trieben ihren Spott mit ihnen oder sie töteten sie sogar. Und so ging es ganz, ganz vielen, erzählt Jesus. Hier wird deutlich, dass Gott in der ganzen Geschichte mit seinem Volk danach gesucht hat, endlich Gegenliebe zu finden. Endlich Erfolg für seine Geduld. Endlich Lohn für seine Mühe. Endlich das, was ihm als Gott eigentlich doch immer zugestanden hat. Aber immer wieder wurde er als Gott und eigentlicher Besitzer der Erde abgelehnt. Und das nicht nur von irgendwem, sondern sogar von seinem eigenen Volk. Immer wieder verachteten, misshandelten oder töteten sie seine Gesandten. Was also sollte Gott noch mit ihnen tun? Fragt Jesus seine Zuhörer. Was konnte er noch tun? Und hier brachte sich Jesus in dem Gleichnis selber ins Spiel. Er sagte in Vers 6, schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn. Vor ihm werden sie Achtung haben. Niemand hat je so deutlich Gottes Gegenwart verkörpert wie Jesus. Und nirgendwo wird sichtbarer, wie verbohrt die Menschen auf den Gottesanspruch Gottes reagieren. Ob unausgesprochen oder im Klartext, Jesus war der König seines Volkes. Und er wurde zusammen mit seinem Herrschaftsanspruch brutal aus dem Weg geschafft. Jesus kündigt das hier selber an. Er sagt in Vers 7, aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Das macht deutlich, dass Jesus sein Ende schon vor sich sah. Sehenden Auges zog er in die Höhle des Löwen. Macht aber auch klar, dass das Kreuz, um das es dann Karfreitag gehen wird, kein Versehen war, auch kein Scheitern, auch wenn es im ersten Augenblick auf manch einen so wirkt. Es wurde vielmehr von Gott richtiggehend einkalkuliert, könnte man sagen. Obwohl es der Gipfel der Ungerechtigkeit ist. Und einen Grund dafür nennt Jesus auch in seinem Gleichnis. Beziehungsweise nachdem er es am Ende ein bisschen erklärt. Er sagt am Ende in Vers 9, was wird nun der Besitzer des Weinberges tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Ursprünglich hatten allein die Juden das Vorrecht, Gottes Volk zu sein. Vermittler zwischen den Menschen und Gott, seine Botschafter in der ganzen Welt. Aber als sie den Erben umbrachten, könnte man sagen, brachten sie auch sich selbst um das Erbe. Und Gott gab es anderen. Nämlich denen, die in Jesus den erkennen, der er ist, Gottes Sohn, einziger Erlöser, König seines Volkes. Das heißt, der Tod des Sohnes Gottes hat dazu geführt, dass Gott sein Volk geöffnet hat für alle Menschen dieser Welt, einschließlich uns. Dass all das nach dem Tode Jesu durch die spektakuläre Auferstehung von den Toten wahr werden würde, konnte damals keiner ahnen. Aber seitdem können alle, Juden wie Heiden, Kinder Gottes werden, Juden wie Heiden. Allein durch ihr Vertrauen in den auferstandenen Jesus. Das schilderte Jesus in den letzten Sätzen seines Gleichnisses, wo er sagte, habt ihr jenes Schriftwort nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Jesus zitiert zwei Sätze aus Psalm 118 damit. Etwas völlig Neues sollte nach dem Tod Jesu entstehen. Jesus sollte zum Eckstein werden, zum Orientierungsstein für etwas völlig Neues, für einen völlig neuen Bau. Für ein Volk Gottes, das allein durch Vertrauen gerettet wird. Für ein Reich, von dem Jesus schon gesagt hat, dass es nicht von dieser Welt ist, aber dafür die ganze Neuschöpfung bestimmt, die uns in Zukunft erwartet. Die bibelkundigen Zuhörer verstanden sofort, dass Jesus ihnen damit jede Autorität entzog, sich als Volk Gottes und seine Stellvertreter zu bezeichnen. Und deswegen endet der Bericht ja auch so. Daraufhin hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber weil sie vor dem Volk Angst hatten, ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Das Volk war ihr Problem. Sonst hätten sie hier durchgegriffen. Die Anwesenheit der hunderttausende Juden, die Jesus als künftigen König für möglich hielten, hinderte sie daran. Und deswegen änderten die religiösen Machthaber ihre Pläne und versuchten ab da, die Leute systematisch gegen Jesus aufzuwiegeln, statt ihn einfach nur aus dem Verkehr zu ziehen. Die Leute selber, könnte man sagen, sollten ihn irgendwann umbringen. Sie brachten Gerüchte über ihn in Umlauf. Er würde Gott lästern und mit seinem Anspruch, sein Sohn zu sein. Oder er würde mit Hilfe des Teufels all diese Wunder vollbringen. Er würde gegen den römischen Kaiser arbeiten und damit alle Juden um ihren Wohlstand und den römischen Frieden bringen und so weiter. Sie säten Zweifel an seinem Anspruch und an seiner Glaubwürdigkeit. Das Ergebnis ist bekannt. Unter Pilatus brüllten sie dann alle irgendwann: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Palmsonntag. Jesus zieht ein in die Höhle des Löwen. Er tut es sehenden Auges. Ja, er lässt sich feiern, weil er ja wirklich der König des Volkes Gottes ist. Aber er dämpft die Begeisterung mit Hilfe eines Esels. Er kommt für den Frieden, für das Heil. Und nicht um Krieg zu führen. Er will die vordergründigen Bedürfnisse der Leute nicht bedienen, sondern eine Erlösung schaffen, die viel tiefer geht. Er lässt zu, dass die einen ihren rechtmäßigen Gott und König umbringen und damit ihr Erbe verspielen. Und er macht möglich, dass andere dieses Erbe antreten können, alleine weil sie vertrauen. Was daraus entstanden ist, bezeichnet die Bibel als Gemeinde Jesu, die selbst von den Pforten der Hölle nicht mehr überwunden werden kann. Die Karwoche zwischen Palmsonntag, Karfreitag und Ostern ist eine Woche der größten Extreme. Kaum zu erklären, was da alles passiert ist. Aber am Ergebnis können wir uns auf jeden Fall festhalten. Der Weg zu Gott, der Weg in sein Volk, der Weg in die neue Welt geht übers Vertrauen. Egal, wo ich herkomme oder wer ich auch bisher war, wenn ich Jesus, dem Auferstandenen, vertraue, bin ich Erbe und Kind Gottes in alle Ewigkeit. Damit das möglich ist, ging Jesus in die Höhle des Löwen. Und wenn das kein Grund ist, Jesus Palmzweige zu streuen, dann weiß ich keinen.